Der Herbst ist ohnehin die Jahreszeit, um es sich drin so richtig schön gemütlich zu machen, ein Buch zu lesen, mit den Kindern zu basteln oder eben auch Gesellschaftsspiele zu spielen. Warum Letzteres, besonders jetzt im Corona-Shutdown, eine gute Idee ist, das verrät uns jetzt Spieleexpertin und systemische Familientherapeutin Christina Valentina Brandsch. Ja, jetzt heißt es ja wieder, wenn es irgendwie geht, zu Hause bleiben, im Kreis der Familie, sich einschränken, irgendwie so wenig wie möglich andere Freunde oder auch die Großfamilie treffen, da ist doch so ein Spielenachmittag mit der Familie eigentlich eine ausgezeichnete Idee, oder?
Absolut. Und das ist auch etwas, was ich erstmal von vielen Seiten höre. So ein Erstaunen darüber, das gute alte Gesellschaftsspiel, das haben wir jetzt mal wieder aus dem Schrank geholt und das hat so viel Spaß gemacht. Das war so schön. Und häufig kommt dann an mich die Frage, ja, aber ich meine so Monopoly und Mensch, ärgere dich nicht, das kennen wir ja jetzt. Hast du nicht einen Tipp von uns für uns? Und dann mache ich meine große Sammlung auf. Ich habe also ein Spielzimmer mit einer kleinen Ludothek, so nennt man das, wenn man eine Spielesammlung hat, so ähnlich wie eine Bibliothek, ja, voller ausgewählter Spiele. Und dann frage ich immer, ja, okay, wie viel seid ihr? Und
was darf denn
wie
sein?
Alt? Und so, und was ja, darf dann sein? Und dann ja, freuen die sich immer.
Ja, jetzt nehmen wir mal so eine Familie mit 3 Kindern, 7, 12, 15 Jahre alt, die haben alle irgendwie unterschiedliche Interessen, Begabungen. Der eine ist vielleicht ein bisschen kreativer veranlagt, die andere dann denkt dann vielleicht eher strategisch. Welche Spiele eignen sich denn da, um auch wirklich dann gemeinsam als Familie spielen zu können?
Also natürlich muss man das Spielen üben, ne? Man muss eigentlich mit den kleinen Kindern schon anfangen, damit die so die wichtigsten Spielmechanismen, Würfeln, Karten, strategisches Denken und so können. Und dann, wenn man das genug gemacht hat, dann kann man auch mit so einer Familienkonstellation schon etwas anspruchsvollere Spiele spielen, weil 7 Jahre, das ist natürlich ein Kind, was jetzt gerade in die 1., 2. Klasse geht, vielleicht anfängt mit Lesen und Schreiben und Rechnen. Aber wenn es schon viel gespielt hat, so als drittes Kind, dann dürfte es zum Beispiel auch so ein Spiel wie Pictures, das ist das Spiel des Jahres, diesen Jahres, sehr gut bewältigen können.
Ja, wie muss ich mir Pictures vorstellen, so ganz kurz?
Pictures ist ein kommunikatives Spiel, da versuchen wir ein Foto nachzulegen und wir haben nachzubauen sozusagen und wir haben dafür jeder eine bestimmte Sache, eine Komponente, zum Beispiel Schnürsenkel oder Holzklötze oder so bunte Würfelchen und noch 2 andere. Und die anderen müssen dann raten, welches von den 16 Fotos, die auf dem Tisch liegen, ich nachgebaut habe. Sehr witzig, gelingt auch nicht immer. Also Scheitern ist vorprogrammiert, aber es ist doch total spannend, wie man mit so einem ganz reduzierten Material etwas darstellen kann.
Ja, klingt sehr kreativ. Erstmal heißt es ja jetzt für die nächsten 4 Wochen zu Hause bleiben, so wenig Freunde wie möglich treffen, kein Sport, zumindest nicht in der Gruppe, keine Gruppentreffen in der Kirche und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass Gesellschaftsspiele da am Anfang wirklich eine gute Ablenkung sind, aber dann, wie geht es dann weiter? Also verliert das dann nicht so ein bisschen an Reiz? Haben Sie da vielleicht Tipps parat, wie das tatsächlich dann auch bleiben kann und nicht so bei einem einmaligen Spielen bleibt?
Also ich bin natürlich befangen, weil ich komme aus einer Spielerfamilie, das gebe ich ja ehrlich zu und ich spiele ja schon seit über 25 Jahren. Meine Erfahrung ist, dass wenn man erstmal anfängt und dann sich weitere Spiele besorgt, dann ist das ein unendlicher Kosmos, ähnlich wie eine große Bibliothek. Man liest ja auch nicht nur ein Buch, sondern holt sich dann weitere und man erobert sich da eine neue Welt. Es gibt ja 2 ganz große Effekte beim Gesellschaftsspielen. Das eine ist, dass ich mich in eine ganz andere Welt hineinversenke, mich mit etwas beschäftige, was mit dem, was mich sonst umtreibt oder vielleicht auch besorgt, nichts zu tun hat. Und das Zweite ist, es werden einfach ständig Gefühle produziert. Ich ärgere mich, ich freue mich und es gibt nichts Schöneres als zu gewinnen beim Spielen. Das macht nachhaltig gute Laune.
Ja, für Eltern ist das ja gerade jetzt keine einfache Situation. Ja, es ist bestimmt jetzt nicht einfach, in dieser Pandemie diese Begleiterscheinungen von Corona-Kindern irgendwie zu vermitteln. Welche Spiele fangen denn da vielleicht auch so Sorgen und Ängste auf oder inspirieren irgendwie zu Gesprächen über Gott und die Welt? Gibt's da was?
Also ich bin immer so ganz vorsichtig mit sogenannten Lernspielen oder Spiele, die so einen ganz besonderen Auftrag gleich quasi oben auf den Schachteldeckel gedruckt haben. Ich würde lieber dafür plädieren, dass man spielt, und zwar genau das, worauf die Kinder Lust haben. Also ein gut sortierter Spieleschrank oder vielleicht auch in einer öffentlichen Bibliothek mal gucken. Da gibt es ganz viele, wo man Spiele ausleihen kann. Mit dem Kind dahingehen, gucken, was können wir jetzt vielleicht heute mitnehmen. Bei Freunden mal fragen, was spielt ihr denn gerne? Und einfach drauf losspielen, weil das Wichtigste, was Kinder in dieser Zeit brauchen, ist unbeschwerte Spielezeit.
Frau Valentina Brandt, welche Spiele sind denn aktuell besonders gefragt?
Also es hat ja gerade vor wenigen Tagen die digitale Spielemesse stattgefunden. Sonst immer in Essen, über 200.000 Besucher. Jetzt im Netz und wunderbarerweise auch nachzusehen, noch bis Ende des Jahres. Da können alle, die jetzt interessiert sind, die über 1.400 Neuheiten des Jahres sich digital angucken. So, das ist natürlich ein bisschen gaga, ist ein bisschen viel. Da ist aber für jeden was dabei und das ist dann nach Themenwelten sortiert, also Spiele für zwei, Kennerspiele, Familienspiele etc. Trend war dieses Jahr kooperative Spiele, also Spiele, und das beobachte ich auch schon länger, Spiele, wo man gemeinsam eine Aufgabe löst und gegen das Spiel spielt. Vielleicht kennen einige Eltern das Spiel Obstgarten, das ist eine kooperative Variante. Ich spiele gegen den bösen Raben. Aber auch alle Escaped-Spiele, also Exit-Games, alles, wo ich auf Zeit Rätsel lösen muss, das ist ja letztendlich auch ein kooperativer Spielmechanismus im Team, das Rätsel lösen. Und da gibt es auch für alle Schwierigkeitsstufen tolle Spiele.
Sie haben ja vor kurzem die Brettspielakademie gegründet und bieten schon seit Jahren Fortbildungen und Seminare an für Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer und alle, die irgendwie mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Kann man Spielen denn lernen oder wozu braucht es so eine Spielakademie?
Also Kinder müssen grundsätzlich erstmal Spielen nicht lernen. Das können die ja von alleine, also so Rollenspiele, Explorationsspiele und sowas. Aber bei Gesellschaftsspielen, da brauchen sowohl die Kinder als auch die Pädagogen und auch Familien und Lehrkräfte Unterstützung. Schon alleine aus diesem Wust an Neuheiten die Spiele rauszufiltern, die etwas taugen, die gut sind, die robustes Material haben. Sie können natürlich ein empfindliches Spiel nicht in eine Schulklasse geben. Das geht dann ja sofort kaputt. Also braucht es ein Spiel, was gut funktioniert, einfache Regeln hat. Und da bringe ich in meinen Fortbildungen den Pädagogen bei, wie sie die Spiele einsetzen können, worauf sie achten müssen, wenn sie eine Spiele-AG machen. Und ich habe ein Modell entwickelt, wie Lehrkräfte an Grundschulen mit der ganzen Klasse spielen können, gemeinsam, ohne dass es Zank und Streit gibt. Das nennt sich spielstarke Schule. Und ich bin da natürlich sehr von überzeugt, weil ich weiß, dass Gesellschaftsspiele neben ganz viel Spaß, was sie ja automatisch machen, vor allen Dingen auch einen großen Nutzen haben, um die sogenannten exekutiven Funktionen zu trainieren. So, was ist das denn jetzt? Exekutive Funktionen. Das ist als erstes mal Impulskontrolle. Ich muss lernen, meine Gefühle zu kontrollieren. Und dann vielleicht auch zähneknirschend, aber trotzdem das Spiel bis zum Ende zu spielen, auch wenn ich merke, dass ich nicht mehr gewinnen kann. Geht wunderbar beim Gesellschaftsspielen. Das zweite ist das sogenannte Arbeitsgedächtnis. Ich muss die Regeln lernen und dann auch wieder anwenden. Und das dritte ist eine gewisse geistige Flexibilität. Ich will bei Monopoly gewinnen. Oh ja, ich kaufe die Parkallee, baue da ein Hotel drauf und wenn Mama dann da drauf kommt, dann nehme ich ihr das ganze Geld ab. Mist, ich krieg nur die Bahnhöfe. Also einen Plan B zu machen, einen Plan C zu machen. Diese drei exekutiven Funktionen, also emotionale Kontrolle, Arbeitsgedächtnis und flexibles Denken sind die Voraussetzungen dafür, dass unsere Kinder zu sozialen Wesen werden, gut bestehen in einer Gruppe und in der Schule überhaupt lernfähig sind.
Jetzt würde ich sagen, ich bin auch ein soziales Wesen geworden, aber ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich in der Grundschule oder auch in der weiterführenden Schule irgendwie Brettspiele gespielt habe. Hat sich das geändert?
Ändert vor allen Dingen durch den Ganztag. Also wir haben ja seit ungefähr 10 Jahren verstärkt, dass die Schulen sich in den Ganztag hinein entwickeln und dass Lernen und Bildung anders betrachtet wird. Also nicht mehr als reines Erwerben von Fachwissen, sondern viel, viel mehr. Also mehr kompetenzorientiert, soziale Kompetenzen und der Erwerb derselben spielen eine ganz große Rolle. Und da ist das Brettspiel, das Gesellschaftsspiel natürlich ein ganz wunderbares Medium.
Aber ist noch Luft nach oben oder ist das jetzt schon absoluter Standard?
Nein, wir sind ja gerade am Anfang. Also viele Lehrkräfte haben genauso Schule machen gelernt, wie sie es vielleicht erfahren haben. Da ist noch viel Umdenken, da ist noch viel Unsicherheit, da ist noch viel, ja, die brauchen einfach Backrezepte, wie sie es machen. Und auch in den Kitas und so weiter kann man da noch viel anbieten und genau das macht die Brettspielakademie.
Aber wenn ich das gerade so richtig rausgehört habe, dann kann man schon fast sagen, Spielen ist gesund, oder?
Absolut. Absolut, es ist super gesund, es macht unglaublich viel Spaß und wir Deutschen, vor allen Dingen wir Pädagogen, sind ja immer so ein bisschen skeptisch, wenn etwas ganz viel Spaß macht, denken wir, das kann ja nicht gut sein und es ist bestimmt irgendwie böse, wenn es den Kindern viel Spaß macht und hier haben wir endlich mal was, was den Kindern ganz viel Spaß macht und trotzdem ungeheuer nützlich ist, also gesund.
Also, Spielen ist gesund, haben wir gelernt. Es fördert viele soziale Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen und vor allem macht es richtig viel Spaß und ist für den Corona-Shutdown in den nächsten Wochen mit Sicherheit eine willkommene Abwechslung. Eingetaucht in die Spielewelt sind wir mit Christina Valentina Brandt, Leiterin der Brettspielakademie, und Infos zu ihren Seminaren und zu Spielen als Bildungsmedium finden Sie auf brettspielakademie.de.